ja, Glauben und Zweifeln, eine weitere Folge. Und ich begrüße heute ganz herzlich den Herrn Dahlfert aus Greilsheim. Der ist Dekan und stellt sich natürlich wie alle unsere Gäste immer persönlich vor. Ich heiße Matthias Imkampe, bin Religionslehrer am Erasmus-Wittmann-Gymnasium und bei St. Michael. Und finde, sage ich gerade zu Ihnen, Herr Dahlfert, zunehmend auch Spaß an diesem Job, Radiomoderator zu spielen. Herr Dahlfert, Sie dürfen sich vorstellen.
Ja, Winfried Dahlfert, bin schon relativ weit rumgekommen innerhalb der Württembergischen Landeskirche und sage von daher gerne als Erstberuf Wanderprediger. Wir sind schon 17 Mal umgezogen und ich hatte dabei sehr verschiedene Dienststellen. Einmal war ich zum Beispiel Jugendpfarrer und dann Gemeindepfarrer und dann war ich Campingpfarrer und unter anderem war ich auch Radiopfarrer und habe genau das auch so beruflich gemacht, was mir jetzt gerade hier macht. Von daher entwickle ich so eben etwas Heimatgefühle bei Ihnen im Studio und jetzt bin ich irgendwie Dekan in Greilsheim.
Irgendwie. Jetzt, ich nenne mal unser Thema, das habe ich jetzt heute nur weggelassen, Angst, Ängste. Ich habe mir zwei Richtungen überlegt und Sie können dann überlegen, ob Ihnen noch mehr einfällt. Zum einen fällt mir beim Thema Angst, Ängste immer Ängste ein, die von der Religion erzeugt werden. Also so ein Bereich, wo man sagen kann, da wird einem was eingeredet und wo auch viele Menschen durchaus dann eben Angst haben, weil sie... Punkt, Punkt, Punkt. Das Zweite, aber dass man sagen kann, natürlich ist Religion auch ein Ort, wo man mit seinen Ängsten wahrgenommen werden soll und zwar auch alle anderen Ängste, auch die, die nicht von der Religion erzeugt werden. Und jetzt hätte ich einfach so vorgeschlagen, Sie suchen mal einfach das Stichwort Ängste, wenn wir uns mal einfach näher angucken, was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie das Stichwort Angst oder Ängste hören?
Angst haben, Angst erleben ist für mich was Urmenschliches. Das ist, glaube ich, bei jedem Mensch ganz einfach eingebaut. Also von daher glaube ich, dass sozusagen zuerst die Angst war und dann die Religion. Warum Religion? Weil Religion ist eine Folie, wo Angst erzeugen kann, wie Sie sagen, aber auch Angst nehmen kann, weil in der Religion Menschen Trost und Halt und Sicherheit findet und daraus mit ihren Ängsten oft besser umgehen können.
Wenn jetzt also ich selber das Stichwort Angst und dann stimme ich Ihnen vollkommen zu, was Sie bis jetzt gesagt haben und ich denke es dann aus der religiösen Perspektive, dann fallen mir natürlich immer zuerst die Psalmen ein, weil da natürlich jede Menge Ängste aufgeschrieben und festgehalten sind, die aber, kann man sagen, alle in irgendeiner Weise verändert auf eine höhere Ebene gehoben werden, weil die Angst ja bei Gott gut aufgehoben ist.
Ja, da ist ja so eine gewisse Kurve drin in die meisten Psalmen. Das habe ich immer mit Wonne bei den Konfirmanden dargestellt. Also Phase 1, ich formuliere meine Angst in die Psalmen, ziemlich viele Psalmen, bringe das zum Ausdruck, was mich schockt, was mich schreckt, wovor ich Angst habe. Und dann, wenn ich die ganze Angst aus mir rausgeredet habe, dann bin ich innerlich leer und dann kann ich aber sagen, dennoch bleibe ich stets bei dir. Und dann kommen wieder die Hoffnungsformulierungen. Diese Kurve habe ich in sehr viele Psalmen drin und dieser zweite Teil ist eben das, wo ich denke, dass er Halt gibt. Was Parallels erlebe ich übrigens beim Blues. Blues ist auch sowas, wo sie viel Ängste und Sorgen, oh Lord, Lord, vergleichsweise ein kurzes Gebet aus dem Blues, auf 1000 CDs veröffentlicht. Also dieser Schrei nach Gott kommt da auch ständig vor, aber da bleibt es dann oft im Klagen und in der Angst drin und die Hoffnungsformulierung zum Schluss, wie in den Psalmen, kommt dann seltener vor.
Jetzt, das können wir vielleicht sagen, Sie haben ja auch eine andere, also Sie haben ja vorher erzählt, was Sie alles sonst so gemacht haben. Und Sie merken ganz deutlich, das sage ich jetzt, während ich Sie angucke, es ist so, Sie sprechen auch bewusst Schwäbisch und verstellen sich gar nicht. Also Sie bemühen nicht das Honorationsschwäbisch, das fällt mir besonders auf. Das leitet auch mich dazu an, jetzt sage ich, ich schwätze ein bisschen mehr Schwäbisch, als ich vielleicht sonst mich bemühe.
Das ist vergleichsweise einfach. Ich habe ein Jahr in Wien studiert und mit ein paar anderen Schwaben zusammen und haben wir uns vorgenommen, in Wien schwätzen wir jetzt deshalb nicht Österreichisch oder Hochdeutsch, sondern, dass uns die besser verstehen, haben wir einfach ausgemacht, wir schwätzen langsamer Schwäbisch.
Okay.
Das hat auch schon geholfen.
Ihr Schwäbisch ist ein Schwäbisch aus, also wo es herkommt?
Das ist schwierig zu verorten. Also ich bin geborener Stuttgarter, aber bin dann so ähnlich wie eine Schneckennudel um Stuttgart immer wieder gekreist. Also da sind verschiedene Bereiche immer hängen geblieben und ich kann es dann auch immer ein bisschen verändern. Je nachdem, wo ich in Maulbrunn war, da war es ein bisschen anders, weil da sind die Badische daneben gewesen.
Und das erklärt aber trotzdem, dass ich als Esslinger, ursprünglicher Esslinger, diese Art von Schwäbisch recht gut verstehe. obwohl die Esslinger und Stuttgarter ja nicht immer ganz so einig waren. Wir kehren zum Thema zurück, wir waren beim Blues. Und jetzt wollte ich darauf verweisen, Sie haben ja auch noch eine andere Karriere. Wenn ich mich recht entsinne, sind Sie unter dem Namen Duffy auch bekannt gewesen.
Das ist ziemlich richtig so. Ja, schon immer noch. Das kommt immer noch darauf an, wo. Jetzt bin ich halt gerade Dekan und dass ein Dekan auch Liedermacher ist, das passt in die Köpfe und in die Herzen von den Menschen nicht so richtig zusammen. Und da sehen wir halt die meisten jetzt gerade eher sozusagen als Amtsperson. Aber aus meiner früheren Biografie, da bin ich natürlich immer der Duffy. Und auch beim Oberkirchenrat war das eigentlich klar. Die haben früher immer zu mir gesagt, ach, grüß Gott, Herr Duffy. So geht's ihm halt.
Jetzt als Liedermacher und Sie haben vorher gesagt Blues, da fehlt manchmal so der Hoffnungsausweg aus den Ängsten. Mhm. Sie haben ja auch eigene Lieder geschrieben. Mhm. Und haben Sie das bewusst anders gemacht oder?
Ja, aber ich habe es auch schon anders erlebt, und zwar beim Gospel, weil da haben sie genau das wieder drin. Im Gospel haben sie vergleichbare Psalmen, die Klage zuerst drin und dann auch wieder die Kurve, wo Hoffnung formuliert wird. Bei eigenen Liedern bin ich manchmal schon auch ziemlich bissig gewesen in also zeitkritische gesellschaftliche Situationen beschreiben, auf der einen Seite, und habe aber dann auch auf der anderen Seite dann Lieder gemacht, wo ich vor allem auch seelsorgerliche Aspekte drin gehabt habe. Also in aller Regel war es auch immer mal wieder übersetzte Gospel, sondern auch viel eigene Sachen gemacht. Aber das war eigentlich überschaubar, weil ich bei meinen Übersetzungen ins Deutsche gemerkt habe, dass ich mir eigentlich Grammatik von der englischen Sprache genommen habe und die deutsche Worte. Und das war nicht so ein richtig schönes Kulturdeutsch, aber man hat es auch verstanden. Mhm. Und ich habe bis zum heutigen Tag mache ich das eigentlich nur gerne. Ich komme gerade nur viel zu wenig zum Gitarrespielen. Und Folkblues, das mache ich dann, wenn ich im Campingbus unterwegs bin. Dann sitze ich vor der Wohnwagen, trinke meinen Kaffee oder mein Bier und spiele meinen Folkblues. Und dann ist die Welt rund und schön.
Wissen Sie ungefähr, wie viele Lieder Sie selber geschrieben haben?
Das weiß ich ganz schwer. Mhm. Jedenfalls hat es ein paar Liederbücher gelangt. Also ich würde mal sagen, so vorsichtig gesagt, mindestens 200. Mhm. Aber mit Liederbüchern, da war dann wiederum eine Wandlung drin bei mir, weil ich dann vor allem angefangen habe, also auf der Gitarre Choräle zu spielen. Und habe da eine fantastische Entdeckung gemacht, dass sehr viele Gesangbuchlieder, so dreiviertels heilige Gesangbuchlieder, früher ganz volkstümliche Schlager und Volkslieder waren.
Und Sie benutzen aber dann das interessanterweise das bayerische Gesangbuch, wo die Harmonie, oder machen Sie sowieso immer von Hand?
Ich mache sowieso immer frei, weil ich habe eine ganz andere Aufteilung der Gitarre. Die Bayern haben wenigstens überhaupt Gitarregriffe drin. Die Württemberger haben das nur sehr eingeschränkt nach Meinung von der Gesangbuchkommission festgesetzt. Und nach Meinung der Gesangbuchkommission passen Gitarregriffe zu vielen Liedern nicht, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Weil das Evangelium kann man auch in jeder Sprache sagen. Und zudem habe ich da auch was noch gemerkt zum Thema Angst. Über das Spielen von Musik und Singen von Liedern haben sie eine hervorragende Möglichkeit, angstfrei zu werden. Das hilft.
Also indem man Sachen singt, die man auch immer wieder singt, würde ich sagen, die Erfahrung teile ich auch, dass man sagen kann, man kann auch sozusagen gegen die Angst, also wie, so sprichwörtlich, wenn man in den Keller geht und singt, es ist nicht die schlechteste Methode, mit seiner Angst umzugehen.
Ganz genau, da kommt sie raus, ich kann das ausdrücken, wenn mir vor lauter Angst die Worte wegbleiben, weil ich überhaupt nichts mehr blicke, dann habe ich durch Lieder die Möglichkeit, zum Ausdruck zu bringen, was meine Seele quält, und allein das Aussprechen oder Aussingen und dann nachher Trostvers, Trostgedanke oder ein gesungenes Gebet zu singen, das kann außerordentlich gut sein.
Jetzt könnte man ja sagen, also wir sind ja beide Theologen, könnte man ja sagen, eigentlich sind wir ja nur, sagen wir so, also Seelsorge werden wir zwar ausgebildet und machen dann auch ganz viele Erfahrungen, aber echte Fachleute sind wir ja in dem Sinn nicht, also dass wir jetzt mit echten Ängsten umgehen können. Würden Sie sagen als Dekan, es gibt Grenzen, wo Sie als Pfarrer sagen, okay, da muss vielleicht noch ein anderer mit ran?
Ja, selbstverständlich. Es gibt ja verschiedene Berufe, Berufsbilder, und da denke ich von einer Profilierung der Dienste her. Natürlich erlebe ich mich, wenn man das so sagen will, als Pfarrer, als Volksseelsorger. Ich kann mit den Leuten normal schwätzen, kann da auch viel helfen, auch sozusagen im Gebet, weil der gesunde Menschenverstand halte ich persönlich für einen ganz engen Verwandten vom Heiligen Geist. Also, und von daher kann man da viele Brücken bilden. Aber es gibt auch Krankheitsbilder, auch Angstzustände, da komme ich an meine Grenze und weiß, da braucht es jetzt der Fachmann, beispielsweise der Psychologe, der dann hergeht und das also tiefer aufarbeitet, was mir, weil ich habe Theologie und nicht Psychologie studiert, was mir dann nicht vergönnt ist. Kooperation ist das halbe Leben und auch Probleme abgeben können. Ich muss nicht die Macht entwickeln, ich muss selber alles im Griff behalten, als Helfer gegenüber jeder Mann und jeder Frau, sondern ich darf auch Problembereiche abgeben, dass andere daran weiterarbeiten.
Würde Sie trotzdem sagen, also wenn man jetzt also als Pfarrer sich als Seelsorger versteht, dass man trotzdem eine ganze Menge abarbeiten kann und im Grunde genommen so die alltägliche Seelsorge. Also ich erzähle es vielleicht schön aus meiner Perspektive. Mir ist manchmal leichter gefallen. Ich habe 10 Jahre lang Altenpflege gemacht, um das Studium zu finanzieren. Das habe ich an der Stelle schon ein paar Mal gesagt, aber sei es drum. Und da war so, dass die beiläufige Seelsorge, also ich komme und wickel jetzt jemand morgens die Füße um, also mache so einen Kompressionsstrumpf hin und dann schwätzt man ein bisschen. Und da kann man ganz viel erledigen und wenn man dann wiederum als Pfarrer kommt, ist immer so ein bisschen... Das ist wieder besonders, jetzt kommt schon der Pfarrer. Wie würden Sie sagen, diese beiläufige Seelsorge in Ihrem Zusammenhang, oder kommen Sie als Dekan
das ist, gar nicht mehr dazu? Das ist sehr hilfreich, als Dekan bin ich da ständig drin. Aber zuerst mal die sogenannte beiläufige oder sagen Sie auch mal überschwellige Seelsorge. Sie gehen einkaufen, Sie werden erkannt, Sie bleiben im Haus gestanden und man schwätzt geschwind was. Das ist außerordentlich wichtig und in unserer Gesellschaft hochbedeutsam, was hier Pfarrerinnen und Pfarrer in der sogenannten beiläufigen Seelsorge, wie man das so nennt, was die da leistet, weil die entscheidend im weitesten Sinne zur seelischen Volksgesundheit beitragen. Sie haben das ja zum Beispiel auch, die Probleme werden mehr, die Leute werden durchschnittlich dadurch natürlich auch kränker und durch den Rückbau der Pfarrer haben sie eine unglaubliche Zunahme von Psychologen, psychologischen Beratern in alle möglichen Himmelsrichtungen. Also das erlebe ich da ganz stark, wie hilfreich das ist in viele kleine Gespräche. Zitat von einem x-beliebigen Mensch, oft mir so zugesagt, das hat mir jetzt geholfen, vielen Dank. Und dann also, weiß ich, das Hören war entlastend. Aber zum Dekan nur ein Satz. Als Dekan komme ich immer in der Spannung zwischen Dienstvorgesetzter und Seelsorger. Und da ist mir persönlich sehr wichtig, dann auch mit den Menschen, mit denen ich spreche, auszumachen, spreche ich jetzt als Dienstvorgesetzter oder spreche ich jetzt als Seelsorger. Weil da möchte ich sauber trennen, dass nicht passiert, dass ich Sachen, die in der Seelsorge geschwätzt werden, sozusagen dienstlich verwende. Weil das kann ich mir von mir selber nicht verantworten.
Also das heißt, immer wenn sie ausmacht, jetzt bin ich als Seelsorge, dann erfährt von dem, was da gesprochen wird, der Dienstvorgesetzte nichts.
Pauschal nichts. Nee, ganz genau so. Auch in mir selber sozusagen.
Es gibt ja Menschen, die sagen, das kann man nicht so richtig trennen. Ich persönlich würde immer sagen, wieso, das ist doch eine Sache, die man mit sich ausmachen kann. Sagen, okay, das hat jetzt der in mir gehört oder das hat der andere, das schaffen sie auch.
Ich bemühe mich täglich darum und akzeptiere das voll und ganz, wenn jemand sagt, er will nicht mit mir, sondern mit einer anderen Person schwätzen, das finde ich völlig okay. Da würde ich dem eher nur zuraten. Wir haben klasse Seelsorger in unserer Landeskirche, mit denen man da gut schwätzen kann, bei den katholischen Chören anders, sind richtig gute Leute ebenso. Aber wenn Leute kommen und schwätzen, dann ist mir es viel wichtiger, dass die innere Offenheit da ist, dass wir ein offenes Gespräch führen können. Denn wenn das ein Scheingespräch ist, das sieht man ja zum Beispiel durch die Gestaltung vom Raum und wie man sitzt und so weiter, wenn das ein Gespräch ist, wo die dann doch das Gefühl haben, sie sitzen vor ihrem Amtschef. Das können sie gleich vergessen.
Also wenn man jetzt mal so sagt, okay, da hat die Kirche eine gute Funktion, jetzt könnte man euch nochmal die Frage stellen, Sie gehören ja ein Stück weit auch zur Kirchenleitung dazu. Man muss dazu sagen, in den evangelischen Gemeinden oder Dekanaten ist ein sogenannter Pfarrplan im Dienst und das heißt, es müssen Pfarrstellen reduziert werden. Und das, was Sie vorher erzählt haben, dass man so den Seelsorger im Ort trifft, dass es jetzt andersrum Gemeinden trifft, dass die plötzlich nach Jahrhunderten von einem Pfarrer, der am Ort war, plötzlich feststellen müssen, oh, wir müssen wohl beim nächsten Pfarrplan unseren Pfarrer oder Pfarrerin hergeben. Und ich sage es mal einfach so ganz offen, was Sie als Dekan dann dazu sagen.
Das ist eine höchst leidvolle Erfahrung, auch für mich selber, weil es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, wenn Sie das einer Gemeinde gegenüber vermitteln müssen, weil einfach das Geld nicht mehr da ist, das Personal zu zahlen. Jede Gemeinde heult, wenn sie ihren Seelsorger verliert oder ihre Seelsorgerin. Jede. Die sind alle tief traurig und das hat gute Gründe, weil es ist ja gewachsen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn die Gemeinde alle ihre Pfarrer selber zahlen müsste, nur wäre das Leid ruckzuck in einer ganz anderen Dimension ziemlich schnell verdunstet. Also das heißt, es ist immer die Gratwanderung zu sagen, aufgrund von dem, dass eben inzwischen die Seelsorger in der Landeskirche, sprich die Pfarrer, zentral bezahlt werden, können wir viel steuern. Und wenn irgendwo ein Seelsorger nicht mehr finanziert werden kann, dann können das Kollegen zum Teil mit übernehmen. Aber es ist trotzdem ein hochschmerzlicher Prozess. Und das erlebe ich jedes Mal, das macht mich selber jedes Mal sehr betroffen. Vor allem auch deshalb, weil das, was dann der Pfarrer nicht mehr leisten kann, können sie nicht automatisch der Ehrenamtliche aufbürden. Weil das geht ja auch nicht. Wie soll die fröhliches Christsein leben, wenn sie euer Ehrenamt nach dem nächsten draufpackt kriegen?
Also meistens würde ich sagen, merkt man sowieso, dass überall da, also das würde ich sagen, das ist bei der katholischen Kirche wahrscheinlich nicht anders als in der evangelischen, dass man erleben kann, dass die Menschen, die sich engagieren, dass die immer schon an der Grenze segeln, dessen, was so insgesamt geht. Also ich weiß noch, wie meine Mutter mal zu mir gesagt hat, was machst du jetzt eigentlich zuerst? Gehst du jetzt in Schule oder machst du ehrenamtlich Jugendarbeit? Also so war meine Startkarriere und das ist manchmal nicht einfach zu beantworten, dass auch Ehrenamtliche einfach einen Haufen machen und gern machen wollen und dass man dann irgendwo das an der Grenze stößt.
Ja, ich habe da bleibende Jugenderinnerung, weil ich bin mit total kirchlich engagierten ehrenamtlichen Eltern aufgewachsen. Und als ich vom Gymnasium heimgekommen bin, um das in ein Bild zu fassen, das ist bei mir auch nicht mehr ausbaubar, war es immer so, wenn ich daheim klingelt habe, jetzt bin ich da, dann habe ich immer zuerst gehört, wie meine Mutter das Telefon auflegt, weil sie wieder irgendjemand den Mütterkur geschickt hat oder nach Kinder geguckt hat oder irgend so einen sozialen Dienst irgendwo gemacht hat. Das war immer so.
Jetzt kehren wir zurück zu den Ängsten und sagen, also beide Kirchen, und wir schwätzen halt über die evangelische Kirche, aber die evangelische Kirche hat auch eine ganze Menge Ängste. Oder besser gesagt, muss sich damit auseinandersetzen, dass da Menschen vorkommen und in die Kirche kommen, die auch ein Stück weit eine ganze Reihe religiöser Ängste eingesammelt haben. Entweder weil sie so erzogen worden sind, dass man ihnen gesagt hat, das darfst du nicht, der liebe Gott hat es gesagt. Und ich weiß nicht, ob sie das teilen würde, dass es doch immer noch relativ viele gibt. Die Junge vielleicht, dann nimmt es ab, aber dass es doch viele Ältere gibt, die eine ganze Menge religiöser Ängste mit sich rumschleppen.
Also ich erlebe eine Veränderung der religiösen Ängste. Während es früher so war, dass man also sozusagen Gott sieht alles und der straft dich, wenn du dich nicht so und so verhältst, erlebe ich heute das eher so, dass viele Menschen das nicht mehr in Worte oder in Begriffe fassen können, wie sie Angst auch im Blick auf religiös oder Seele, wie sie das erleben, die können das nicht mehr sagen und werden dann darüber so verunsichert, haben kein religiöses Vokabular mehr und sind dann zusätzlich verunsichert. Das bringt die Leute viel mehr draus. Und von daher denke ich, Bildung wichtig. Bildung, Bildung und nochmal Bildung. Dass ich verstehe, was da geschieht, auch im religiösen Bereich. Und dass ich mir Hintergrundinformationen hole, wie ich was verstehen kann, bevor ich mich auf irgendeinen Zählerfinger einlasse, der mir alles Mögliche vom Himmel runter erzählt.
Da sprechen Sie mich natürlich als Religionslehrer an. Und ich stelle fest, das stimmt. Also da fällt an vielen Stellen so ein Stück weit Bildung aus. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, inwieweit, wenn zum Beispiel die echte kirchliche Sozialisation wegfällt oder auch die Sozial-, also, und die findet nicht bloß in der Familie, sondern die fand ja früher auch in einem Dorf statt, ja, oder in einer Gemeinschaft, ob es jetzt ein Stadtbezirk oder Dorf war. Und die fällt ja weitestgehend aus. Und jetzt stelle ich fest, das ist ja fast ohne Boden in der Schule. Also diese Bildung zu vermitteln, ist unendlich schwierig. Also da passiert man es öfters als Lehrer. Dann kommt man irgendwo in ein Problem und merkt, aha, das sollte man mal den Jugendlichen sagen, das und das gehört dazu, dass man das zumindest mal einordnen kann. Und dann kommt man aber vom einen zum anderen und wird schier nicht fertig. Und jetzt könnte man sagen, natürlich, wie stellt man das an als evangelische Kirche? Also auf der einen Seite, da ziehen's, also muss die Kirche sich zurückziehen, weil nicht mehr genügend Geld da ist, und auf der anderen Seite fällt die religiöse Sozialisation aus, und dann ist praktisch so der Religionsunterricht mit seinen 2 Stunden im Durchschnitt so die letzte Bastion, der letzte Vorort, wo noch religiöse Bildung oder Bildung in religiöser Hinsicht stattfinden kann.
Allerdings ist der Religionsunterricht noch stabil in unserer Gesellschaft und ist eigentlich der Ort, wo religiöses Wissen vermittelt wird. In der Familie wird es das leider oft nicht mehr. Gemeinden sind zurzeit umzustellen, also sozusagen auch von der bäuerlichen Umfeld sozusagen mehr hin in Richtung Industriezeitalter, zeitgemäße Gesellschaft, zum Beispiel mit anderen Gottesdienstformen, mit anderen Verkündigungsmöglichkeiten, auch Stichwort verschiedene Bereiche von Musik oder von Kunst und solche Sachen. Und was ich finde, wo uns die katholische Kirche viel voraus hat, das ist eine festgefügte Liturgie, die in der katholischen Kirche trotz fast keine mehr vorhandene Priester, da wird gefeiert, da wird Glaube gefeiert und das kann tragen. Beispiel, wenn ich mir angewohnt habe, über mein Leben ein religiöser Tagesablauf mir irgendwie das auf die Reihe zu kriegen, der kann ganz einfach sein, dann hilft es mir entscheidend in einer Lebenskrise.
Das heißt, wir Evangelische müssten solche Formen finden, aber das im Grunde, wenn wir anfangen...
Die gibt's. Wir müssten jetzt bloß mehr leben.
Was wären das Ihrer Meinung nach?
Tageslosung. Ganz klar, jeden Tag ein kleines Wort der Ermutigung wahrnehmen, hilft außerordentlich. Gebet. Und zwar nicht bloß die Stoßgebete, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Weil da denken wir immer zu wenig, obwohl man eigentlich was Hochwichtiges sagt, sondern das kurze Gebet zwischendurch, was man spricht. Oder morgens oder mittags das bewusste Innehalten beim Gesangbuchvers, bei einer, wie gesagt, ich selber stehe auf Tageslosung, bei einer Tageslosung, bei einem kurzen Bibelwort, innehalten, sich bewusst selber unterbrechen. Und geschwind innerlich aufschaue auf Gott und dann wieder hinein in den Alltag.
Jetzt können wir vielleicht unsere, falls hier junge Hörer zuhören, kann man sagen, es gibt sogar die Losungen, gibt sogar als App. Dann kann man es also praktisch jeden Tag auf dem Smartphone sich angucken. Man kann es natürlich auch nach wie vor kaufen. Jetzt würde ich aber sagen, ist unser einer, der religiös doch eine ganze Menge, ja, wie soll man mal sagen, Zeit hatte, um da so einen großen gefüllten Rucksack anzusparen oder anzuhäufen, aus dem man dann das eine oder andere rausziehen kann. Und auch manchmal, wenn man so eine Losung kriegt, wo man die dann in der richtigen Stelle in den Rucksack wieder verstauen kann. Jetzt gibt es ja viele junge und aber auch zunehmend Menschen, die schon fortgeschrittenen Alters sind, sagen wir es mal so vorsichtig, die wissen mit vielen Aussagen der Bibel beispielsweise ja gar nichts mehr anzufangen. Und die stehen jetzt im Grunde genommen alleine da und brauchen erstmal eine Hilfestellung, um überhaupt erst, also beten, wie geht es? Also ich sage immer als Beispiel, ich habe in der Nachtwache immer wieder mit jungen Frauen aus ostdeutschen Bundesländern zusammengearbeitet. Und die sagen, folgender Vers ist mir da folgender Spruch in den Ohren. Ich würde ja gern beten, aber ich weiß nicht, wie das geht. Was sagen Sie solche Menschen? Also wenn man sagt, ich habe Angst und ich möchte gern was dagegen tun oder ich habe überhaupt ein religiöses Bedürfnis, aber ich kann, ich habe dafür keine Sprache. Das haben Sie ja selber auch gesagt, Sie sind nicht sprachfähig. Wie kommt man da vorwärts?
Da sind wir gefordert als Pädagoge und Theologe. Beispielsweise haben wir in Greilsheim jetzt gerade eine Predigtreihe über das Vaterunser, wo sich 7 Pfarrer zusammen da hin und jeder macht eure Predigt und geht in die Gemeinde rum, also über das Vaterunser. Sprich, Herr, lehre uns beten, das kann man lernen durchs Ausprobieren. Manchmal ist auch, wenn man tanzt, das ein Gebet zum Beispiel, das geht auch. Aber die Fülle der Formen, die sich also in Hand- und Körperhaltung ausdrückt und auch sozusagen in die Denkvorgänge ausdrückt, freies Gebet, gebundenes Gebet, Gesangbuchvers als Gebet, da braucht man irgendeine Art von Einübung. Und da sind die Hauptamtlichen mitgefordert, das mit zu vermitteln und vorzuleben, aber natürlich auch die Ehrenamtlichen. Also ausprobieren.
Und jetzt konterkariert das Ganze ja, dass man dann sagen kann, okay, die Kirche zieht sich zum bestimmten Teil aus der Fläche zurückziehen. Widerspricht eigentlich dem?
Ja, aber der Heilige Geist ist wichtiger als die durchs Gehalt bezahlte Kirche, Leute. Und der wirkt mit Sicherheit auch weiter ohne Geld, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Wirkt weiter, auch meine auch geografisch und zeitlich.
Und wenn man jetzt also, wenn man jetzt weiter fragt, okay, also sprachfähig machen, ja. Die Menschen, und jetzt ist aber bei der Kirche manchmal so ein bisschen, die hat so ein, ich überleg's mal, ob ich so sage, die hat so ein Patina-Stempel, wo dann viele Menschen der Kirche, also wo die auf der Liste, wenn es jetzt darum geht, wer kann mir helfen mit meinen Ängsten oder mit meinen Lebenssorgen, sagen wir es mal viel allgemeiner, und mit dem, was mich so umtreibt. Und dann kommt nicht auf der obersten, auf der Liste ganz oben kommt nicht Kirche, sondern da, also viele erwarten sich nichts mehr von der Kirche.
Das hat zwei Seiten. Also das kommt darauf an, wie man darüber spricht. Ich stelle fest, also dass viele Menschen über Glaubensdinge einfach nicht mehr reden können. Und das finde ich immer schade, weil ich finde, was zum Essen, was zum Trinken und die Rede über Gott, das gehört irgendwie, das sind die Basics vom Leben, das gehört dazu. Das muss man aber wieder neu einüben und praktizieren. Und das kann man nur, wie soll ich sagen, durch stetige Übung und sich darauf einlassen. Wenn Sie zum Beispiel viele junge Leute fragen, die Theologie studieren, sagen erstaunlich viele, ich bin über meinen Jugendleiter oder über meinen Pfarrer oder sprich über einen anderen Glauben der Menschen, der dazukommen. Und da ist völlig wurscht, ob evangelisch, katholisch oder freikirchlich. Also nicht unsere schlauen Bücher in unsere Bücherschränke oder unsere mächtig christliche Veranstaltungen, die wir alle besucht haben, sind maßgeblich, sondern Menschen, die mir zum Vorbild wurden und darüber mir auf den Weg gebracht haben, der mir reden geholfen hat. Und das Elternhaus darf man ja auch nicht unterschätzen.
Es gibt ja manchmal die Eltern, wenn ihre Kinder in Konfirmandunterricht gehen, die liefern sie mit dem Auto ab und dann gehen sie heim frühstücken.
Und es gibt die Camper, die ihre Kinder bei der Kirche unterwegs auf dem Campingplatz abliefern. Dann haben sie 2 Stunden in Ruhe, dann trinken sie ihr Bier und lesen die Bildzeitung am Sonntagmorgen. Das darf so sein, aber es gäbe auch Sonntagmorgens und andere Möglichkeiten für Eltern und für Kinder, dass man nicht miteinander irgendwo nachgeht. Aber es ist auch schwer. Das kann auch Angst machen, wenn man sich ernsthaft religiöse Fragen aussetzt. Das muss man auch wollen. Das ist nicht jedermanns Ding. Unterhaltung also, ist immer schöner.
Das heißt, Sie sagen schon auch, es gibt eine, oder unsere Gesellschaft hat so die Tendenz, dass man eine ganze Zeit lang solche Fragen auch beiseite schieben kann. Das ist so einfach so. Und sich entweder, ob man jetzt, was man auch immer macht, also man kann sich ablenken, betäuben oder wie auch immer. Ich habe mal eine Kirchen, oder besser gesagt, ich sogar im Rallye-Heft drin, sieht man offenes Grab mit Blume und dann steht als Werbemaßnahme von der Kirche, ich glaube irgendwo im Rheinland, steht drauf, früher oder später kriegen wir sie. Ist das noch ein bisschen makaber?
Also das finde ich genau das, was ich nicht gut finde. Ich soll die Leute nicht drohen oder Angst machen. Das ist eine Art von zeitgemäßem religiösem Zeigefinger, wo ich Leute Angst mache. Das bringt es nicht. Christsein hat für mich stark was mit Freiheit und mit Freude und mit Ideenreichtum und Weiterentwicklung zum Do. Und das gilt bis zum letzten Schnaufer meines Lebens. Und das muss ich aber auch leben. Wenn ihr fröhliche Botschaft weitergeben will und lauf rum wie ein Sauertopf, dann stimmt was nicht. Also natürlich ist das Leben nicht bloß vor lauter Gründe zum Frohsein. Da muss man manchmal auch Schweres ertragen. Das braucht auch seine Zeit. Aber der Grundton kann nicht so was Drückendes sein oder so was Drohmachendes. Das muss eben sein, was einen aufleben lässt. Dann spricht zum Evangelium.
Und das heißt also, es gibt keine Möglichkeit, die Leute müssen von selber kommen und es von selber merken.
Ja doch, sie können ständig einladen als Mensch, als Kirche. Sie können einladende Kirche sein. Aber das ist ein bisschen mehr als bisherige immer weiterverwalten. Kirche, Gemeinde weiterentwickeln. Veränderung ist ja nicht bloß, dass alles anders wird, sondern Veränderung trägt ja entscheidend dazu bei, dass Gemeinde am Ort und unter den Menschen bleibt.
Ich wechsle da ein bisschen weg vom Thema und frage dann, was machen Sie jetzt als Dekan oder wo geben Sie Impulse, dass zum Beispiel Kirche für junge Menschen attraktiver wird?
Wir haben in Crailsheim unseren Reformationsweg, der zurzeit entsteht. Und da ist das Phänomen, dass wir schon jetzt sehr viele Besuchergruppen haben, die den Reformationsweg besichtigen, obwohl der noch gar nicht ganz aufgebaut ist. da steht jetzt mal ein Drittel von den Stationen, 12 Stationen sind es, 3 oder 4, nee, 4 stehen. 4 stehen, die 5. steht demnächst. Mhm. Und da machen wir einen Kinderführer dazu. Macht der Schuldekan mit. Das Ziel dabei ist, dass Kinder herangeführt werden an Orte Greilsheims. Zum einen wahrnehmen, wo stehe ich hier, wo lebe ich hier, wo bin ich hier. Zum anderen an religiöse Frage. Warum war denn der Adam Weiss eigentlich so wichtig? Wo hat denn der gewohnt? Wie ist denn das mit den Juden im Mittelalter gewesen? Warum hat man die nicht auf dem normalen Friedhof beerdigt? Und solche Fragen, also das wäre dann noch kindgerecht aufzumachen, mhm. Da sind wir jetzt am Anfang noch, aber das wäre zum Beispiel so eine Form.
Mhm. Und so als Kirchenbezirk besondere Gottesdienstformen?
Die sind herzlich eingeladen zum Service in Englisch, der läuft jetzt ungefähr seit 1,5 Jahr, vierteljährlich ein Gottesdienst in englischer Sprache, wo wir ganz bewusst englisch sprechende Mitbürger mhm. in Greilsheim einladen, die bei der Firma vorübergehend sind. Das ist allerdings gar nicht so einfach, das durchzuhalten, weil sie brauchen ja dann Leute, die das ehrenamtlich nebenher weitermachen und weitertreiben. Mhm. Finde ich persönlich ganz wichtig, weil Christen schwätzen ja nicht bloß Schwäbisch, sondern es gibt auch noch ein paar andere. Und da kann man viel machen, also um die damit hineinzunehmen. Dann diese Ausstellung, die Pfarrhausausstellung, wo wir jetzt zum Beispiel haben, in der Vorweihnachtszeit und über die Weihnachtsfeiertage, ist auch eine Möglichkeit, wo wir hoffen, dass auch Familie kommt und es einfach anguckt, was, wie man in den Pfarrhäusern gelebt hat, was da das Angenehme war. Gell? Also unser Bundespräsident als Pfarrer, unsere Kanzlerin als Pfarrerstochter, wie ist sowas möglich gewesen? Das ist die positive Seite, die negative gibt es natürlich auch. Das Glashaus, was Menschen kaputt macht, weil sie immer unter Sozialkontrolle stehen, bis zum geht nicht mehr. Aber das Schönste finde ich einfach, dass ein Pfarrer die Waschmaschine erfunden hat.
Ja, das kommt in der Pfarrausstellung, da kann man es nachgucken, genau. Wie das ist, das verraten wir jetzt gar
der
nicht.
Der hat sicher Angst vor der Wäscheberge.
Jetzt, wenn ich so Sie interviewe, dann kann man feststellen, Sie gehören auf keinen Fall zum Typ des Jammerers, der so sagt, oh, ist das alles schwer und schwierig heutzutage, sondern Sie sind immer hundertprozentig, nein, 100 ist davon nicht sagen, aber Sie sind eher optimistisch.
Ja, ich gucke lieber aufs halbvolle Glas wie aufs halbleere.
Und das bestimmt dann auch so Ihr Umgang mit schwierigen Themen, die es jetzt im Zusammenhang mit Kirche und Glaube geben kann. Ich würde trotzdem nochmal zurückkommen und fragen, sind Ihnen wahrscheinlich in Ihrer Seelsorgezeit auch immer wieder Menschen begegnet, die jetzt Verletzungen haben und Ängste haben, ganz tief, ganz eindeutig vom Pfarrer, damals kann man sagen, es waren Männer in der ersten Hälfte und zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis weit in die 70er, bis dann die erste Frau gekommen, die sozusagen für Ängste gesorgt haben und wirklich mit einer Drohbotschaft statt mit einer Frohbotschaft gekommen sind. Was ist die Aufgabe von Kirche, wenn man solche, oder von Amtspersonen, Menschen, die jetzt einen Auftrag haben, da professionell mit umzugehen als Seelsorger, was ist die Aufgabe von einem Seelsorger in diesem Fall?
Die Menschen bilden. Die Menschen sollten, wenn irgend möglich, ermutigt werden, selber das zu überprüfen, was der Pfarrer sagt, was man da sagt oder was man nicht da sagt. Denn so wie die Gemeindeglieder anfangen, das wirklich zu überprüfen, ja, steht denn das wirklich in der Bibel? Ja, ist denn das wirklich so? Dann verändert sich die Angst, weil die weicht nämlich am Wissen. Und wenn dann ein Pfarrer oder ein anderer christlicher Mensch moralisch-christlicher Druck ausübt, dann kann der entlarvt werden und dann verliert er seine Macht. Weil andersrum geht ja das Spiel genauso, sozusagen. Nämlich, dass Menschen unter okkulte Belastungen beispielsweise leidet oder ähnliche Sachen, was immer mal wieder vorkommt. Und auch dafür sollten dann Kirchenleute, Bezahlte und Ehrenamtliche gerüstet sein, um hier in Begegnungen mit Menschen Unterstützung geben zu können, dass sie es wagen, die Angst in sich anzunehmen und gleichzeitig sie einzubetten in wie soll ich sagen, in ein großes Gottvertrauen.
Und wenn Sie das so sagen, komme ich zurück an den Anfang und sage nochmal oder verweise nochmal auf die Psalme, weil das eigentlich das Erstaunliche ja ist, dass diese Gebete, die 150 Stück, also nicht alle sind, sind mit Klage bestimmt, sind aber ziemlich viele, wo es um Klage und Not geht, die aber immer wieder transformiert wird und wo man sagen kann, eigentlich ist es doch so, dass da allgemein menschliches Wissen über Angstzustände drin enthalten sind. Und das, deswegen funktionieren, behaupte ich, Psalme immer noch so gut, weil die eigentlich eine allgemeinmenschliche Erfahrung zum Ausdruck bringen.
Genau, die Psalme bringen zur Sprache, was viele Menschen nicht mehr sagen können, weil ihnen die Worte fehlen. Und bezeichnenderweise war das schon so ähnlich in der Reformationszeit. Also nicht umsonst hat er der Luther ganz besondere Liebe zu den Psalmen entwickelt, weil er darin auch sozusagen stellvertretende Sprache gefunden hat.
Und dann können wir eigentlich fast sagen, was Sie vorher gesagt haben, sprachfähig werden, man könnte es eigentlich fast an einer guten Psalmenübersetzung, können wir es fast lernen.
Da können wir es lernen oder auch am Gesangbuch. Wenn Sie zum Beispiel letzte Gesangbuchverse angucken, die sind immer total interessant. Nicht die ersten Verse, die viele noch kennen, sondern die letzten Verse von den jeweiligen Gesangbuchliedern. Da kommt zum Ausdruck, entweder, dass der Dichter wechselt in Gebetssprache, oft das Vaterunser, Zitat vom Vaterunser drin kommt, oder dass der Texter, der Dichter wechselt in Doxologie, also in eine Lobpreisung Gottes sozusagen, wo man also über das, was man im Lied alles zur Sprache gebracht hat, das wird zum Schluss nochmal gebündelt und hineingelegt in eine Anbetungsformulierung. Das ist sehr wegweisend. Genau genommen kann ich den Leuten bloß empfehlen, man braucht in seiner seelischen Hausapotheke ein paar Psalmen und ein paar Gesangbuchvers. Die sind eigentlich ziemlich billig, weil die muss man nicht irgendwo kaufen. Man sollte sich bloß merken irgendwie.
Wenn wir noch einen kurzen Blick auf die kirchliche Landschaft, wo jetzt also auch professionelle Seelsorge, also jetzt Pfarrerseelsorge ist genauso professionell, aber sagen wir jetzt so, wo Sie sagen, da müssten wir dann jemand anders noch fragen und mit dazu nehmen. Was wären die wichtigsten Gebiete, wo die Kirche jetzt diakonisch oder beratend tätig ist?
Also das Entscheidende ist, dass Menschen, die in der Seelsorge stehen, auch Ehrenamtliche so, wenn sie merken, sie kommen an Grenzen oder werden unsicher, dass sie dann auch selber als Beratende oder als Hilfesuchende die professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Und da bin ich sehr dankbar über unsere psychologische Beratungsstelle in der Landeskirche, die hervorragende Arbeit leisten und halt in typisch schwäbischer Demut in aller Regel in ziemlicher Verborgenheit und hinter der Kulisse. Vor allem auch für äußerst kleine Geldbeutel. Das wird nicht wahrgenommen, weil das sind keine Themen zum groß drüber schwätzen. Aber wie die Menschen helfen, gerade im Kontext Diakonie, psychologische Beratungsstelle, also sozusagen die ganze gesellschaftliche Randgruppe, da passieren tolle Sachen, die eigentlich zum Glück nicht in der Öffentlichkeit kommen. Aber der Nachteil dabei ist eben, dass viele Menschen meinen, Kirche, die tut halt nichts. Das ist aber überhaupt nicht so. Es passiert unglaublich viel und diejenigen, denen geholfen wird, die redet verständlicherweise nachher nicht mehr so arg drüber. Die sind bloß froh.
Und vielleicht auch, also müssen das ja nicht unbedingt immer nach außen tragen, sondern die haben ein Lebensproblem bewältigt und sind froh, dass es im wahrsten Sinne des Wortes los sind.
Genau so.
Ja, Herr Deifer, das war ein unterhaltsames Gespräch. Weil Sie mein einziger Gast heute sind, haben Sie das Schlusswort.
Na, danke für diese Ehre. Ich finde es toll, wenn Leute noch Radio hören, das muss ich echt sagen, weil Radio hören stärkt das Bild im Kopf und nicht bloß Fernseher gucken. Wer länger leben will, muss den Fernseher ausschalten und selber leben, dann lebt er länger. Wer Radio hört, ist auf dem besten Weg zum länger leben, weil er entwickelt die Fähigkeit, Fantasie im Kopf zu entfalten. Und das wünsche ich den Radiohörern, die jetzt gerade zuhören, dass es sich im Blick auf Glaube und Religion noch ein bisschen weiter inspirieren lassen, weil da hat es auch unglaublich viele hilfreiche Bilder im Christentum, in der Bibel, im Alten und Neuen Testament. Es könnte einem unglaublich Leben helfen. Und es kostet gar kein Geld, weil man kein Rezept dazu braucht.
Vielen Dank, Herr Dalfert.